Schönen guten Abend und herzlich willkommen zu dieser Sendung. Am Mikrofon ist Jutta Schostak. Manche meiner Gäste sind schon mehrmals hier gewesen und das ist immer eine Freude, weil ein Gespräch mit ihnen mit Sicherheit zu neuen Erkenntnissen führt. Das ist, so viel verspreche ich Ihnen, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, auch heute der Fall. Unser Gast ist schon vor 3 Jahren in der Blauen Stunde gewesen. Damals ging es um den Islam. Das ist ihr Fachgebiet. Sie ist Ethnologin, Professorin an der Universität Frankfurt und Direktorin des Forschungszentrums Globaler Islam. Es ist Dr. Susanne Schröter. Guten Abend und herzlich willkommen zu einer neuen Blauen Stunde.
Guten Abend, Frau Schostak. Ich freue mich, dass ich wieder bei Ihnen sein kann.
Ich habe gerade Ihr Forschungszentrum genannt. Es geht um den globalen Islam. Jetzt ist gerade Ihr neues Buch erschienen und es geht wieder um Globales, aber diesmal geht es um den Westen. Der Titel des Buchs heißt »Global gescheitert«. Der Westen zwischen Anmaßung und Selbsthass. Und ich sage gleich schon vorweg, das Buch ist aufregend, sehr aufregend in jeder Hinsicht. Warum? Das werden wir gleich ausführlich besprechen. Zunächst aber die Frage, was hat Sie bewogen, über Ihr Forschungsgebiet hinauszugehen? Haben Sie irgendwann in der letzten Zeit gedacht, jetzt reicht's?
Ich habe mehrfach gedacht, es reicht. Und Sie spielen wahrscheinlich auf persönliche Erfahrungen an, die mich unter anderem dazu bewogen haben. Die gibt es, ganz klar. Es gibt mehrere dieser Erfahrungen. Eine, die ist vielen immer noch im Gedächtnis, wird häufig darauf angesprochen. Eine Konferenz, die ich 2019 durchgeführt habe zum muslimischen Kopftuch mit dem Untertitel Symbol der Würde oder der Unterdrückung. Und daraufhin hat sich eine Gruppe von Aktivisten zusammengefunden und hat meine Entlassung aus dem Universitätsdienst gefordert. Mit der Begründung, ich sei eine antimuslimische Rassistin. Und diese antimuslimische Rassismus, das ist ein Vorwurf, den kriegt man schnell, wenn man den politischen Islam kritisiert oder den Islamismus kritisiert. Und das ist ja nun ein Teil dessen, was wir bei uns im Forschungszentrum machen. Wir beschäftigen uns mit Extremismus, islamischem Extremismus, aber auch mit genau dem Gegenteil, nämlich liberalen, säkularen, humanistischen Interpretationen islamischer Texte und auch Praktiken von Muslimen und Musliminnen. Und beides stößt natürlich vielen sauer auf. Den Islamisten stößt nicht nur die Beschäftigung mit dem Extremismus auf, sondern eben auch mit dem liberalen Islam. Ich habe jetzt gerade wieder eine Konferenz gemacht zu Queer im Islam und schon wieder gab es einen Shitstorm von islamistischer Seite. Aber damals ging es eben nicht nur von islamistischer Seite aus, sondern auch von linken Aktivisten, die der Meinung waren, als Nicht-Muslimin habe ich mich nicht mit dem Islam zu beschäftigen. Und wenn, dann nur in unterstützender Form. Also eine große Debatte um das Kopftuch ausgerechnet und dieses Symbol, ja, dieses Symbol für alles Mögliche, das würde mir nicht zustehen. Und ich hatte auf dieser Konferenz sehr unterschiedliche Referentinnen eingeladen. Einige davon trugen Kopftuch, andere waren Gegnerinnen des Kopftuchs. Und das ging eben für diese Aktivisten nicht. Und da haben sie mal versucht, das ganz scharfe Schwert zu ziehen und meine Entlassung zu fordern. Das ist nichts geworden mit der Entlassung, weil nicht nur die Universitätsleitung sich hinter mich gestellt hat, beziehungsweise hinter die Wissenschaftsfreiheit, darum ging es ja, sondern auch der linke Aster, der selber sein Problem mit Islamisten hatte, hat sich hinter mich gestellt. Und so ging das Ganze eigentlich gut aus. Letztendlich, muss ich aber sagen, habe ich dann im Nachgang immer mal wieder vernommen, dass sich davon Menschen beeindrucken lassen. Ich werde beispielsweise eingeladen zu einem Vortrag und schwuppdiwupp gibt es wieder irgendwelche Gruppen, die sagen, Schröter, die können wir nicht einladen. Das ist doch diese Rassistin. Und man dann fragt, wieso ist das diese Rassistin? Ja, das wissen wir doch seit der Konferenz. So, und das ist so ein Punkt, wo man sagen kann, das geht einem doch wirklich völlig gegen die Natur. Und da reicht es einem irgendwann, wenn man so mies diffamiert wird. Und also auch so ungerechtfertigt. Also ich bin alles andere als eine Rassistin, alles andere als antimuslimisch, sondern ich kritisiere Extremismus und ich glaube, alle Demokraten sollten das tun.
Und dann haben Sie Ihren Blick geweitet und sind auf den Westen gekommen.
Ja, ich habe mir angeschaut, ich bin ja Kulturwissenschaftlerin als Ethnologin, was passiert denn im Kulturbereich im Moment? Und habe festgestellt, also das ist ja nicht nur die Beschäftigung mit dem Islam, die unter Verdacht steht bei vielen und da jetzt unheilige Allianzen hervorgebracht hat, nämlich genau zwischen Islamisten und einigen linken Aktivisten oder auch Wissenschaftlern. Sondern das geht sehr viel weiter, ja. Das geht momentan bis dahin, dass teilweise Thesen, schrille Thesen meiner Meinung nach, verbreitet werden, dergestalt, dass Menschen weißer Hautfarbe grundsätzlich rassistisch seien. Selbst wenn sie es nicht wollen, sind sie rassistisch und was sie tun können, um ja das Gute zu bekunden, ist bekennen, sich schuldig zu bekennen und Abbitte zu leisten.
Da sind Sie schon mitten im Thema drin. Ich würde gerne noch vorher Sie fragen, hinter global gescheitert setzen Sie ein Fragezeichen, glücklicherweise, aber Ihr Befund ist ernst. Ihre klare Analyse befasst sich mit den Werten des Westens wie Freiheit, Demokratie, Menschenrechte und seinem Agieren in der Welt. In zahlreichen Kapiteln sezieren Sie Hybris, Selbstüberschätzung und Doppelmoral. Und Sie befürchten Schaden für unsere Demokratie. Vielleicht können Sie dazu noch etwas sagen, bevor wir uns der Kultur zuwenden.
Ja, sehr gerne. Also ich habe das nicht nur mich auseinandergesetzt mit Kultur, sondern auch mit Außenpolitik, also mit Innenpolitik und mit Außenpolitik. Bleiben wir jetzt noch mal kurz bei der Kultur. Sie haben völlig recht. Das, was ich da erlebt habe, dass man versucht, eine Veranstaltung in einer Universität zu canceln, das erleben wir nun in wirklich vielfältig. Es gibt viele Themen, die mittlerweile auf einer inoffiziellen Tabuliste stehen und wenn die angegangen werden, dann gibt es sofort Versuche, das alles einzustellen. Das kann Forschungsprojekte betreffen, das kann Vorträge betreffen, das kann Konferenzen betreffen. Es wird also gecancelt an der Universität, es wird innerhalb der Wissenschaft gecancelt. Nicht immer stehen Universitätsleitungen hinter ihren Professoren und Professorinnen oder auch hinter den Doktoranden oder den Studenten, die es ja mittlerweile auch alles betrifft, sondern es gibt auch diese Haltung des vorauseilenden Gehorsams, wenn man glaubt, da gibt es jetzt schon wieder Unmut, irgendjemand skandalisiert einen Vortrag, dann zieht man den selbstständig zurück. Also das erleben wir immer wieder. Und Ähnliches passiert nun auch in der Kunst. Es werden Bilder abgehängt, weil da nackte Haut zu sehen ist, oder es werden Etikette plötzlich verändert von Bildern, weil man sie für rassistisch hält. Also was ich erlebe ist, es gibt eine Art des Cancelns relativ breit und das berührt nun elementare Freiheitsrechte.
Ja, und das sehen Sie überall im Westen.
Und das sehe ich überall im Westen. Eigentlich kommt es aus den USA. Das ist sozusagen der Ursprung. Da ist es auch sehr weit fortgeschritten. Also dort haben wir nicht nur die Situation, dass Vorträge gecancelt werden, sondern es werden ganze Fächer ausradiert, weil sie angeblich weiße Überlegenheit einatmen, ausatmen und werden durch andere ersetzt. Dort werden auch Menschen entlassen mittlerweile, weil sie das Falsche sagen oder manchmal auch, weil sie die falsche Hautfarbe haben. Wir haben schon erlebt, dass Weiße entlassen worden sind aus Orchestern, aus Redaktionen, weil das den Diversitätsideen der Chefs nicht gepasst hat.
Sie haben aber jetzt meine Frage noch nicht beantwortet, warum Sie ein Fragezeichen gesetzt haben hinter global gescheitert.
Ja, die, dass das Fragezeichen bedeutet, dass die Sache meiner Meinung nach noch offen ist. Es gibt im Moment einen großen Vorstoß, Meinungsfreiheit, Wissenschaftsfreiheit, Kunstfreiheit einzuschränken, also elementare Freiheitsrechte einzuschränken, für die lange gekämpft worden ist. Und es ist aber nicht gewiss, ob das wirklich funktioniert. Und vielleicht nochmal zurück zu Ihrer Ausgangsfrage. Es ist auf der einen Seite eine Art Selbsthass, die steht meiner Meinung nach hinter dem freiwilligen Einknicken, selbst wenn es nur wenige Aktivisten sind, dass man dann sich sofort einschüchtern lässt. Aber auf der anderen Seite erleben wir eigentlich genau das Gegenteil, nämlich eine ungeheure Anmaßung in der Außenpolitik und die Vorstellung, wir sind so großartig, dass alle werden wollen wie wir. Und das stand meiner Meinung nach hinter dieser fatalen Russlandpolitik. Da war ja ein Scheitern mit Ansage. Man wusste seit langem, dass Putin ein Autokrat ist, dass er die ganze Opposition in Russland wirklich zum Stillschweigen gebracht hat mit übelster Repression, unter anderem sogar Giftgasattentaten, und dass er nach außen kriegerisch, imperialistisch agiert. Das wussten wir alle, ja. Und trotzdem gab es so die Idee, Wandel durch Verflechtung. Wenn wir nur genug Handel treiben und nett sind, dann wird er irgendwann Demokrat werden. Das Gleiche haben wir China gegenüber gehabt, hat immer noch kein Ende, finde ich, wenn wir uns anschauen, dass unser Bundeskanzler drauf und dran ist, einen Teil des Hamburger Hafens zu verkaufen. Aber wir haben es auch in Afghanistan. Und dann habe ich versucht, die Sachen zusammenzudenken. Was hat diese Anmaßung, diese Hybris im Positiven, wir bringen allen die Demokratie, zu tun mit diesem ganz schnellen Einknicken innenpolitisch mit der Haltung, die eigenen Werte sofort aufzugeben, wenn bestimmte Aktivisten das verlangen. Also auf der einen Seite möchte man die eigenen Werte exportieren, auf der anderen Seite kann man sie im Innern überhaupt nicht bewahren.
Das beschreiben Sie ja sehr gut und eindringlich in Ihrem Buch. Und ich empfehle die Lektüre dringend. Aus Zeitgründen müssen wir uns in dieser Sendung thematisch beschränken. Und da die Blaue Stunde eine Kultursendung ist, habe ich das Kapitel Kulturkrieger auf dem Weg zur Macht ausgesucht. Das hat es in sich. Es geht darin um Themen, Sie hatten es schon angesprochen, wie Rassismus, Identitätspolitik, Cancel Culture und kulturelle Aneignung. Themen, die viele Menschen hierzulande verärgern, abwegig finden oder komplett überflüssig, die aber unsere Freiheit bedrohen. Das machen Sie uns klar, Frau Schröter. Wir kommen jetzt mal zum ersten Stichwort, Rassismusrage. Da gibt es eine Menge Tabuthemen. Wer sich zu Zwangsheiraten, Ehrenmorden oder Kinderheiraten äußert und womöglich kritisch, wird schnell als antimuslimischer Rassist dargestellt. So ist es beispielsweise der Sozialwissenschaftlerin Necla Kelek ergangen, die nach großen Kontroversen über ihre Publikationen einen Karriereeinbruch erleben musste. Und sie ist vermutlich nicht die Einzige.
Ja, sie hat nicht nur einen Karriereeinbruch erlebt, sondern sie ist wissenschaftlich kaltgestellt worden. Also sie hat ein Buch geschrieben über Zwangsheiraten. Sie ist türkeistämmig und da hat sie die türkeistämmige fromme Diaspora-Gemeinschaft in den Blick genommen. Und das hat vielen Migrationsforschern in Deutschland so quer gelegen, nicht weil man ihr das, weil man ihr nachweisen konnte, dass sie das falsch gemacht hat, dass sie methodisch nicht sauber gearbeitet hat. Nein, das Thema war falsch, weil man ihr sofort unterschoben hat, das schürt Rassismus, das schürt Ressentiments, deshalb darf man das Thema gar nicht behandeln. Und dann gab es einen großen Aufruf in der Zeitschrift Die Zeit, Gerechtigkeit für die Muslime hieß der Aufruf, und da hat man sie sozusagen zum Abschluss freigegeben und danach war ihre wissenschaftliche Laufbahn beendet.
Es gibt mittlerweile eine starke Abgrenzung gegenüber Weißen, denen pauschal Rassismus unterstellt wird. Auf der anderen Seite die angeblich Betroffenen, die Nicht-Weißen, die Schwarzen, die People of Color, wobei letzterer Begriff besonders unscharf ist. Sie nennen diese Entwicklung einen neuen Rassismus.
Ja, ich spreche von einem invertierten Rassismus, das heißt einem umgekehrten Rassismus. Und ich habe etliche Publikationen mir angeschaut von den Vertretern dieser antirassistischen Bewegung. Und da wird tatsächlich gefordert, streckenweise, also zum einen muss man sagen, sie sprechen alle von strukturellem Rassismus, also nicht davon, dass es Rassismus gibt. Da würde ich ja absolut mitgehen, in jeder Gesellschaft gibt es Rassismus, sondern Rassismus ist etwas speziell Weißes dort. Der schwarze Rassismus oder andersfarbiger Rassismus wird gar nicht behandelt. Und man behauptet, dass in weißen Gesellschaften das also strukturell so verankert ist, dass die Gesellschaft nur durch diesen Rassismus tatsächlich in der Form, wie sie ist, besteht. Ja, also das ist also ein Element, ein tragendes Element der Gesellschaft, unabhängig davon, ob Menschen Rassisten sein wollen. Viele dieser Leute sprechen in ihren Publikationen gezielt linke Menschen an, die immer eigentlich gegen Rassismus gekämpft haben. Nicht die Rassisten, also das richtet sich nicht an Björn Höcke oder an sonst welche Leute, die man vielleicht eines Besseren bekehren wollte, sondern man richtet sich explizit an Menschen, die ihr ganzes Leben lang aufrichtig Antirassisten waren. Und sagt ihnen aber, ja, Leute, Pech gehabt, ihr habt weiße Hautfarbe und mit weißer Haut kommt man nicht davon, da ist man einfach Rassist. Und man wird diesen Rassismus auch wieder weitergeben, also sozusagen so eine genetische Idee ist dahinter, auch wieder an die Kinder weitergeben. Und dann gibt es eben diejenigen, die sagen, also ihr könnt das jetzt bekennen, so wie man das in der katholischen Kirche mit der Beichte macht und dann kann man Buße tun und Buße tun heißt letztendlich, dass ja, man von Führungspositionen verschwindet, dass man Jobs aufgibt. Es gibt sogar jemand, der sagt, Weiße dürfen überhaupt nicht mehr publizieren, die haben lange genug ihre Stimme erhoben, jetzt sind andere dran. Diese Idee, anderen, die nicht weiß sind, sei immer Gerechtigkeit vorenthalten worden und jetzt müssen die Weißen eben zurücktreten, damit Gerechtigkeit um sich greift. Also eine umgekehrte Diskriminierung und das hält man dann für gerecht. Und das ist nichts anderes als ein neuer Rassismus. Ich dachte eigentlich immer, dass wir auf einem sehr, sehr guten Weg sind, dass solche Dinge wie Hautfarbe und körperliche Merkmale, unveränderliche körperliche Merkmale, dass die in Zukunft keine Rolle mehr spielen werden und dass wir den Menschen an sich sehen. Aber nein, schwuppdiwupp, haben wir plötzlich Hautfarbe als Marker, ja? Nicht, also colorblind zu sein, das heißt Hautfarbe nicht mit zu berücksichtigen, das ist jetzt neuer Rassismus.
Es gibt ja auch antirassistische Workshops. Ja. Sie haben ein schönes Beispiel für solche seltsamen Ideen. Zum Beispiel, man sollte schon den Kleinsten klar machen, wie sich Rassismus anfühlt. Ein Beispiel ist das blaue Augenkonzept.
Ja, das ist eine sehr perfide Sache, wo Grundschülern quasi ja, die Grundschüler sind explizit vor der gesamten Klasse von ihren Lehrern heruntergeputzt worden und jeder durfte das machen. Also so ein kollektives Mobbing, wenn sie weiße Haut hatten, blaue Augen hatten, um ihnen klarzumachen, wie man sich fühlt, wenn man keine blauen Augen hat und nicht zur herrschenden, angeblich herrschenden Gruppe gehört, die sich eben durch Hautfarben, Augenfarben etc. Auszeichnet. Also das, muss ich sagen, ist Misshandlung, ja, ist Misshandlung von Kindern. Und ich hätte jetzt eigentlich erwartet, wenn schon irgendjemand auf die furchtbare Idee kommt, so etwas tatsächlich zu machen, dass man das weithin ablehnt, ja, gerade in antirassistischen Kreisen, aber das war nicht der Fall, sondern man fand, dass es ein gutes Experiment sei, weil jeder dieser weißen, ja, was soll man dazu sagen, weißen Gruppe, solle doch mal bitte am eigenen Leib erfahren, wie es ist, wenn man stigmatisiert wird. Und das kann man nicht früh genug mit anfangen. Und ich finde, dass, also da hört es nun wirklich auf, ja, dass solche Dinge sind völlig inakzeptabel.
Also Augen auf bei der Auswahl von antirassistischen Workshops. Gerade durch die Presse gegangen ist der Fall Winnetou. Der Ravensburger Verlag hatte zwei Kinderbücher vom Markt genommen, um dem Vorwurf zu entgehen, sie reproduzierten rassistische Klischees und schürten rassistische und kolonialistische Vorurteile. Es ist nicht der einzige Kinderbuchverlag, der mit dem neuen Furor zu kämpfen hat. Reagiert wird mittlerweile mit dem Einsatz von Sensitivity-Readern, also Lesern, die Texte vor ihrer Veröffentlichung nach gesellschaftspolitischen Kriterien bewerten sollen. Was sagen Sie dazu?
Ja, so kann man Literatur auch kleinkriegen und dann nur noch auf einen ganz, ganz schmalen Kanon des Erlaubten reduzieren. Also ich fand dieses Beispiel wirklich symptomatisch, muss ich ganz ehrlich sagen. Was ist passiert? Ja, es gab Begleitheftchen zu einem Winnetou-Film. Winnetou als Kind, der junge Winnetou, sollte gezeigt werden. Und Winnetou ist ja nun eine literarische Figur von Karl May erfunden, eigentlich angelehnt an Rousseaus Vorstellung vom edlen Wilden. Und also rein fiktional, aber für die damalige Zeit, wo es entstanden ist, tatsächlich würde ich sagen, mit einer enorm positiven Wirkung, weil dort etwas gezeigt worden ist, die Freundschaft zwischen einem Weißen und einem indigenen Nordamerikaner. Und das war zu der Zeit völlig ungewöhnlich. Da war man nämlich wirklich noch rassistisch und dachte, über die Hautfarbengrenzen hinaus kann es keine Freundschaft geben. Also weithin war man. Und dass sowas dann ein Erfolg wurde, das ist erstmal was Positives meiner Meinung nach. Natürlich ist das keine realistische Darstellung gewesen, was Karl May da produziert hat. So, und jetzt heute gab es also so eine filmische Erzählung, wie mag das wohl früher gewesen sein, in diesem Leben dieses fiktionalen Häuptlings Winnetou. Und der Ravensburger Verlag hat Begleitliteratur herausgegeben. Und dann haben sich einige Leute beschwert und für sich in Anspruch genommen. Sie vertreten die Indigenen in Deutschland. Faktisch waren es Nachkommen amerikanischer GIs mit indigenen Wurzeln, die noch in Deutschland sind. Und der Vorwurf war der, das ist A, kulturelle Aneignung, weil der Ravensburger Verlag ist ja nun kein indigener Verlag, sondern ein deutscher Verlag. Das zweite war, dass die Geschichte nicht stimmt, dass sie nicht naturgetreu ist. Ja, das ist sicherlich der Fall. Und dann hat man noch nachgesetzt, die Beziehung zwischen Weißen und Indigenen sei nur die eines Massakers, was natürlich historisch auch falsch ist, sondern es gab in der Tat Freundschaften, es gab in meiner eigenen Zunft, in der Ethnologie, gab es sehr viel Solidarität. Also die Unterstützung indigener Menschen in Nordamerika hat mit zur Genese meines Faches beigetragen. Also wichtige Personen der damaligen Zeit haben sich für Landrechte eingesetzt und haben dann später darüber geschrieben. Die sind zum Teil adoptiert worden in den Stämmen. Und also das war wirklich das Gegenteil von Massaker. Das gab es nämlich auch. Naja, jetzt haben also diese Aktivisten im Internet gesagt, das geht gar nicht. Und was macht der Ravensburger Verlag? Nimmt die Bücher vom Markt. Und da muss ich sagen, das ist unverständlich. Es ist völlig unverständlich, dass wenige Aktivisten diese folgenschwere Entscheidung tatsächlich herbeiführen können. Und dann habe ich mir mal angeschaut, wie ist denn das Selbstbild auf der Webpage dieser Aktivisten, die das beanstandet haben. Ich dachte, naja, die erzählen jetzt trostlose Dokumentation von den Reservaten, wie schrecklich das alles ist. Das gibt es ja, ja. Es gibt ja tatsächlich auch Marginalisierung und sehr triste Verhältnisse in den Reservaten. Oder sie erzählen von indianischen Professoren, die es ja auch gibt, ja. Und aber nichts dergleichen, sondern das war also eher eine Folklore-Seite und da wurden dann Pow-Wow-Workshops beworben. Da habe ich gedacht, naja, das ist jetzt nicht so weit entfernt von Karl Mays Schilderungen des indigenen Lebens. Und da ging es doch wohl ganz offensichtlich um Deutungshoheit, da wollte man auf sich aufmerksam machen und nicht tatsächlich um irgendeine Form von ernsten Rassismus.
Und um Selbstdarstellung.
Und um Selbstdarstellung, ganz genau. Und dazu kam nun noch, also vielleicht sollte man darüber auch sprechen, der Begriff, wie sprechen wir denn über die Indigenen?
Machen wir gleich.
Alles klar.
Machen wir gleich. Ich hätte noch ein Beispiel zu bieten in unserer schönen Blütenlese der Beispiele.
Ja.
Ein gerade gesendeter ZDF-Beitrag erscheint nicht in der Mediathek. Warum? Weil der Beitrag ein Archivmaterial enthält, in dem das heute sogenannte N-Wort verwendet wurde.
Ja, mit der Begründung könnte man dann auch Reden von Martin Luther King zensieren, beispielsweise. Und von sehr, sehr vielen schwarzen Autoren, die allesamt das N-Wort verwendet haben.
Also die Mediathek würde schrumpfen, wenn man das alles rausnehmen würde.
Ja, dann würde sie sich irgendwann vielleicht auflösen und würde nur noch ein paar Woke-Texte produzieren.
Ja, prima. Was Woke ist, erklären Sie uns gleich.
Das erkläre ich gleich.
Was wir jetzt gehört haben, muss ich erst mal setzen. Zeit für Musik, Ella Fitzgerald, Early Autumn. Hier ist Radio Rheinwelle 92,5 mit der Blauen Stunde und unserem Gast Susanne Schröter. Weiter geht's mit dem nächsten Stichwort, Identitätspolitik. Sie nennen die identitätspolitischen Aktivisten Kulturkrieger und analysieren, diese Gruppierungen betreiben Identitätspolitik als lukratives Geschäftsmodell.
Ja, dazu muss man erstmal erklären, was ist eigentlich Identitätspolitik? Ja, was ist Identität? Also normalerweise würden wir ja sagen, jeder Mensch hat seine eigene Identität und dann hat man vielleicht noch unterschiedliche, je nach Beruf oder Hobby. Und da ist aber Identität jetzt plötzlich etwas, was an der Hautfarbe hängt. Das ist das Wichtigste im Moment. Also welche Hautfarbe? Und da geht es immer um Nicht-Weiß. Ja? Es geht um Nicht-Weiß und dann wird es schon ein bisschen schwammig. Also es gibt eine Kategorie der People of Color. Da weiß man aber nicht so genau, was damit gemeint ist. Da gibt es sehr unterschiedliche Ansätze. Gehören Asiaten dazu oder nicht? Das ist für die Amerikaner eine wichtige Frage, weil Asiaten zum Teil sehr erfolgsorientiert sind und dann aus so einer Opfergruppe rausfallen. Also manchmal gehören Asiaten dazu, manchmal gehören sie nicht dazu. Menschen mit schwarzer Hautfarbe gehören immer dazu, ganz egal, ob sie Millionäre sind oder nicht. Und dann wird es schwammig. Gehören Muslime dazu? Gehören sie nicht dazu? Oder wer ist dann alles noch nicht weiß? Aber weiß sein ist ganz klar die Täterkategorie und alle anderen sind eben nicht weiß. Und das Interessante ist, man versteht sich als Opfer dieser Weißen und dazu kommen noch neue Opferkategorien. Also eine alte waren Frauen. Das ist nun leider, muss ich sagen, als überzeugte Feministin ein Stück weit die Vorlage gewesen. Ja, dass man gesagt hat, ja, aus einer Berechtigung heraus, Frauen sind tatsächlich abgewertet worden und das wirklich strukturell und gesetzlicher sogar. Und dann hat man diese Vorlage einer identitären Opfergruppe sozusagen multipliziert. Frauen fallen immer noch unter gewissen Umständen da hinein, aber durch den sogenannten intersektionalen Feminismus spielt Hautfarbe jetzt eine ganz große Rolle, sexuelle Identität spielt eine große Rolle. Und auch da gibt es ein Feindbild letztendlich, das sich dagegen setzt. Also heterosexuell gilt eher als problematisch und eher auf der Täterseite. Und besonders wenn man Mann, weiß und heterosexuell ist, dann ist man sozusagen das ultimative Feindbild. Also was ich beobachte ist, es gibt mittlerweile bestimmte Gruppen, die sich orientieren, entweder an Hautfarbe, an sexueller Orientierung oder an Religion oder an anderen Dingen. Und die machen diese Merkmale zu zentralen Dingen ihrer Identität und versuchen, sie zu kontrastieren mit dem, was sie als hegemonial empfinden. Hegemonial heißt herrschend letztendlich, heißt, ist etwas, was sich immer mit Macht über alles drauflegt, alles andere erstickt. Und das ist weiß und das ist heterosexuell und das ist männlich. Gibt noch viele Unterstufen, aber das definitiv. Und demgegenüber sind die anderen Opfer und können Ansprüche formulieren als Opfer. Das Problem dabei Das wichtigste Problem, das ich sehe, ist, dass die Gesellschaft, unsere Gesellschaft, genau wie andere westliche Gesellschaften, die ja das Versprechen der Gleichheit aller Menschen in den Mittelpunkt stellen. Das steht ja bei uns im Grundgesetz auch. Die Gleichheit aller Bürger, jeder Bürger, jede Bürgerin natürlich auch, ist mit Freiheitsrechten, einklagbaren, verbürgten Freiheitsrechten ausgestattet und ist gleich, egal welche Religion sie hat, egal welche Hautfarbe. Das sollte keine Rolle spielen. Und jetzt kommen plötzlich Aktivisten, die sagen, wieso? Das ist das Wichtigste, welche Hautfarbe du hast, welches Geschlecht du hast, welche sexuelle Orientierung du hast. Und da sage ich, diese Art von Identitätspolitik, die hebelt unseren zentralen Gleichheitsgedanken aus.
Und Sie sagen noch mehr, dass diese Gruppierungen, nämlich diese identitätspolitischen Aktivisten, diese Kulturkrieger, Identitätspolitik als lukratives Geschäftsmodell betreiben.
Ja, in der Tat. Diese Aktivisten haben es geschafft, diese Aktivisten und ihre Unterstützer, das muss man immer auch nochmal sagen, es gibt auch Leute, die unterstützen, weil sie sagen, ja, die haben recht, so diskriminiert, wie sie sind, da muss man was tun. Mittlerweile hat es tatsächlich dazu geführt, dass man damit Geld verdienen kann, mit Workshops, mit Projekten, dann werden Projekte gefördert, weil auch staatlicherseits möchten ja viele Diskriminierung beheben. Und wenn jetzt jemand sagt, ja, wir sind die diskriminierteste Gruppe, dann ja, fließt da Geld, bekommen Leute auch Deutungshoheit, ja, gerade im Sinne der Antidiskriminierung, wenn Menschen behaupten, uns hört man nicht, wir ja, werden immer zum Schweigen gebracht, dann gibt es große Bühnen für die Leute. Und von daher muss man ganz einfach sagen, wenn man sich fragt, wie konnte es eigentlich so weit kommen, ja, dann muss man sagen, auf der Seite dieser Aktivisten gibt es ganz klare Interessen, die da bedient werden. Man möchte, das ist ein Ressourcenkampf, ja, man möchte vor allem an die finanziellen Ressourcen, auch an die politischen Ressourcen, und das klappt, ja, das klappt, und andere treten dann freiwillig oder auch erzwungen zurück.
Jetzt wollen wir, wie vorhin schon angekündigt, mal etwas hören über diesen Schlüsselbegriff Woke. Was meint er und was wollen die woken Menschen? Was ist deren Programm? So kann man das so kurz zusammenfassen, ja, dass man sich das immer merken kann, wenn man woke hört?
Ja, woke ist erwacht, ja, erwacht. Das heißt, das sind diejenigen, die den Durchblick haben, könnte man mal flapsig sagen. Die verstanden haben, wie die Welt läuft, dass nämlich Weiße alles beherrschen und alle anderen unterdrücken. Das ist woke.
Oder auch erwählt.
Oder auch erwählt, ganz genau. Und es gibt ein schönes Buch von einem schwarzen afroamerikanischen Linguisten, John McWhorter. Und der hat gesagt, auch Wokeismus ist ein neuer Rassismus. Er sagt aber noch weiter, es ist eine neue Religion. Und ich finde das sehr scharfsinnig, wie er das begründet. Er versucht nämlich, die einzelnen Elemente dieses Wokeismus zu identifizieren und sagt, ja, das kennen wir doch alle, das kennen wir doch aus den Kirchen. Ja, das ist doch was ganz Ähnliches. Da gibt der Mensch als Sünder, der Mensch, der Sünde auf sich geladen hat, der muss jetzt Abbitte leisten, der muss in der katholischen Kirche früher Ablass bezahlen. Auch darum geht es. Und ja, es gibt diejenigen, die Priester sind, und das sind die Woken, und die anderen sind sozusagen die Schäfchen, die immer nur beichten müssen. Und ich finde, das hat er toll gemacht. Und der Begriff des Woken, der ja aus dem Amerikanischen zu uns gekommen ist, der hat hier auch dann eine Karriere hingelegt.
Das finde ich sehr gut und sehr eindringlich. Kommen wir mal zu den Schäfchen. Also zu den Menschen, die total verunsichert sind. Was darf ich sagen, was nicht? Dieser Gedanke der Versündigung, der liegt ja sehr nah. Also das ist ja der Punkt. Was dürfen die Menschen noch sagen? Wie bringt man die denn wieder auf die Spur, dass sie alles sagen dürfen?
Ja, ja.
Also, und sich nicht versündigen.
Ja, zunächst einmal kann man es niemandem mehr recht machen. Also selbst diejenigen, die sich sehr, sehr bemühen, werden immer wieder ins Fettnäpfchen treten. Das ist zwangsläufig, weil sich die Begriffe ständig verändern. Ja? Und das kommt aus den Universitäten, kommt genau von denjenigen, die sich quasi von Berufswegen damit beschäftigen, was ist die korrekte Sprache. Und ich sag mal so, der gemeine Mensch, selbst der Akademiker oder die Akademikerin, die sich mit anderen beschäftigt, kann nur Fehler machen, ja, weil sie niemals auf dem neuesten Stand ist. Also man kann die immer dann ja adressieren, kann sagen, und wieder ein Fehler gemacht. Man kann das nicht mehr bedienen. Und das führt dazu, dass Menschen anfangen zu schweigen, ja, dass sie sich gar nicht mehr beteiligen. Und ich sag mal, das ist gewollt. Es ist gewollt.
Noch einmal zu den Woken. Sie sagen, die Woken sind in der Minderheit, aber sie sitzen in Schlüsselpositionen. Besonders trifft es Journalisten, Beschäftigte im Kultursektor und in den Universitäten. Was bedeutet das?
Ja, das bedeutet, dass es durch einen, ich sag mal, ein bisschen unglücklichen Zufall in der Geschichte tatsächlich dahin gekommen ist, dass sehr, sehr kleine Minderheiten plötzlich die Deutungshoheit über die Welt bekommen. Also zumindest was den Kulturbereich und das soziale Miteinander und Ähnliches betrifft. Und das ist natürlich erklärungsbedürftig, kommt aus den Geisteswissenschaften, kommt eigentlich aus einer Theorie, die sich postkoloniale Theorie nennt. Die fing mal ganz positiv an, ja, in der Zeit des Kolonialismus als Widerstandstheorie. Und als diese ganzen Länder, die kolonialisiert worden sind, unabhängig wurden, waren diejenigen an den Universitäten, die da ihre Jobs hatten als Stimme der Kolonialisierten, die wären ja im Prinzip arbeitslos geworden. Und haben aber nun sich die Theorie weitergedacht. Eigentlich ändert sich gar nichts. Ja? Der Westen und die Weißen, die ändern sich nicht. Auch nach dem Ende des Kolonialismus sind sie die gleichen geblieben. Also das koloniale Mindset wirkt bis heute nach. Und das ist sozusagen die Schlüsselerzählung. Das Übel aller Welt fing mit dem europäischen Kolonialismus an. Es gab vorher auch Kolonialismen, die werden nicht benannt, sondern mit dem europäischen Kolonialismus. Der ist getragen von einem weißen Rassismus. Auch Rassismus hat keine Hautfarbe, den gibt's überall in der Welt, aber da meint man nur den weißen Rassismus. Und das ist sozusagen etwas Ewiges, das immer mitschwingt. Und nun ist diese Idee, viele Moden kommen aus den USA und werden bei uns dankbar aufgegriffen. Das ist bei uns auch jetzt damit passiert. Und dann gab es letztendlich auch einen Schulterschluss von sozialen Aktivisten mit Wissenschaftlern aus den Universitäten. Und wenn man sich anschaut, wo landen eigentlich Geisteswissenschaftler, die landen ja hauptsächlich im kulturellen Sektor, in Museen, in Akademien, in den Medien. Das heißt, da gibt es dann, aber auch im pädagogischen Bereich, muss man auch noch nennen, ne? Da gibt es jetzt plötzlich Menschen, die ihre Weltsicht mit einem sehr autoritativen Gestus allen anderen beibringen. Also mit der Haltung, dass sie im Besitz der absoluten Wahrheit sind, die gar nicht mehr diskutiert werden kann. Und das schüchtert nun alle dermaßen ein, weil es so moralisch wird. Jeder, der das nicht eins zu eins übernimmt, ist moralisch völlig unterirdisch und ja, darf nicht mehr sprechen, kriegt die volle Repression zu spüren. Und das führt dazu, dass doch große Teile der Bevölkerung mittlerweile verschüchtert ist. Und wenn man Umfragen sich anschaut, dann wissen wir, dass auch viele Menschen überhaupt nicht mehr in der Öffentlichkeit sagen, was sie denken. Ja. Also ganz beängstigende Zahlen sind das. Und ich sag mal so, wo die gesellschaftliche Debatte, auch die Streitkultur erstirbt, erstirbt auch die Demokratie.
Nächster Punkt. Cancel Culture, also Verbote oder Boykott von Personen, die das angeblich Falsche gesagt haben. Auch da gibt es eine lange Tabuliste. Ein Beispiel aus dem universitären Bereich, der Historiker Helmut Bley wurde von der Universität Hannover ausgeladen, weil eine antirassistische Initiative seine unpassende Hautfarbe, nämlich weiß, moniert hatte. Diese Ausladung geschah angeblich aus Sicherheitsinteressen. Übrigens wurden immer wieder Gäste von Universitäten ausgeladen. Also Blei ist nur ein Beispiel unter vielen. Was fällt Ihnen ein als besonders schönes Beispiel von Cancel Culture?
Ja, wir haben jetzt ein Beispiel gehabt, das durch die Presse gegangen ist. Eine Doktorandin der Biologie wollte an der Humboldt-Universität einen Vortrag halten zur biologischen Zweigeschlechtlichkeit. Zur biologischen, möchte ich betonen, ja. Nicht dazu, dass Menschen unterschiedliche Identitäten haben und sich nicht stereotyp in einer heteronormativen Form von Weiblichkeit und Männlichkeit wiederfinden, sondern es ging um Biologie. Und dann gab es eine Aktivistengruppe, die sofort mit dem Vorwurf kam, das ist transphob, das ist im Moment auch wieder so ein Schlagwort. Und was ist passiert? Die Universitätsleitung der Humboldt-Universität hat diesen Vortrag gecancelt. Ja. Zunächst hieß es, das sind Sicherheitsgründe, also Sicherheit wird immer als erstes vorgeschoben. Dann war die Presse aber doch hartnäckig, das ist vielen Leuten sehr aufgestoßen. Und auch in der Presse im Übrigen. Und dann hieß es plötzlich von aus der Universitätsleitung, der Presseabteilung, ja, also dass diese Aussagen, dieses Thema würde dem Leitbild der Universität widersprechen. Und dann muss man sich überlegen, wie sehen eigentlich Leitbilder aus? Die sind mittlerweile doch ganz stark gespickt, auch von diesem woken Gedankengut. Und man kann sehr schnell missliebige Themen rausfiltern, kann sagen, also das geht jetzt gar nicht. Und das hat man da eben gemacht, dass diese Doktorandin ihren Vortrag nicht halten konnte. Da muss ich sagen, die biologische Zweigeschlechtlichkeit wird von Biologen nicht angezweifelt. Frau Nüßlein-Vollhardt, die ja immerhin Nobelpreisträgerin für Biologie ist, hat sich kurz danach öffentlich geäußert und hat gesagt, wer das in Zweifel zieht, hat in der ersten Klasse Biologie gepennt. Ja? Also das ist nicht diskutierbar. Und wer also aus rein ideologischen Gründen hinter solche naturwissenschaftlichen Gesetzmäßigkeiten zurückfällt, da muss ich sagen, gibt die Wissenschaft letztendlich auf. Und ich muss immer wieder betonen, es geht nicht darum, Identitäten von Menschen jetzt zu beschneiden oder da zu diskriminieren. Das ist eine ganz andere Sache, ja. Und man unterscheidet ja nun auch glücklicherweise zwischen Sex, also dem biologischen Geschlecht, und Gender. Und das ist ja richtig. Aber da konnte man wirklich genau sehen, was Cancel Culture bedeutet.
Wir bleiben gerade noch mal bei den Universitäten, bevor wir zum Thema kulturelle Aneignung kommen. Da geht es um die Sprache. Um die Sprache, dass nämlich in den Universitäten nun gegendert wird und vorgeschrieben wird offensichtlich, dass man gendern muss. In Leipzig, Berlin oder Frankfurt, um nur einige zu nennen, werden Leitlinien einer geschlechtergerechten, gendersensiblen Sprache veröffentlicht. Wird dadurch Gleichstellung erreicht?
Ja, die Idee ist, wenn man die Sprache ändert, ändert man die Gesellschaft. Das ist wirklich naiv, muss ich sagen. Die Sprache kann gesellschaftliche Zustände reflektieren, aber muss das auch gar nicht. Und wenn wir uns anschauen, wie die Stellung von Frauen in Gesellschaften ist, in denen es überhaupt nicht diese Art des generischen Maskulinums, und darum geht es ja immer, gibt, beispielsweise im Türkischen, im Indonesischen. Also da finde ich nicht, dass die jetzt unglaublich geschlechtergerecht sind. Ja, also das hat offensichtlich keine großen Auswirkungen, oder im Englischen hat keine großen Auswirkungen, ob man jetzt eine durchgegenderte Sprache bis in alle Feinheiten macht. Also ich persönlich halte es natürlich auch für geboten, bei einer Ansprache zu sagen, sehr geehrte Damen und Herren, ja, das machen wir ja alle. Aber gegenderte Sprache soll ja auch jetzt diverse mitbedenken. Das heißt, man fängt an, die Sprache in einer Weise zu gestalten, dass selbst den Gutwilligsten bei fließender Rede nicht mehr möglich ist, oft den Schluss noch richtig zu finden. Also da sind Kapriolen, die da geschehen, und sprachwissenschaftlich, muss ich sagen, macht das tatsächlich gar keinen Sinn.
Die Gretchenfrage ist doch, warum ist das so? Warum darf das sein? Also es ist ja bei all diesen Phänomenen, jeder kann sagen, was er will, jeder Privatmensch. Aber die Frage ist, wer bestimmt das? Und im Fall der Universitäten, die Universitäten, Hort der Wissenschaftsfreiheit, wer bestimmt das? Wer bestimmt, dass da gegendert wird? Wer bestimmt, und wenn, das habe ich gehört, stimmt das, Sie wissen das besser, wenn Studenten nicht gendern in ihren Arbeiten, dann bekommen sie Punktabzug. Wie kann das sein?
Das gibt es mittlerweile tatsächlich, ja. Und von wem geht das aus? Gut, das geht von den Gleichstellungsbüros aus, die auch personell stark angewachsen sind in der letzten Zeit und da natürlich viele Ideen produzieren. Und die gegenderte Sprache, wenn man das jetzt flächendeckend durchsetzen will, da braucht man viel Manpower, hat man viel zu tun. Und durch kommt es deshalb, weil das mit der Idee von Gerechtigkeit immer begründet wird. Und jeder Mensch möchte ja gerecht sein und möchte, dass seine Einrichtung gerecht ist. Und viele, ich sehe das ja auch bei meinen Kollegen und Kolleginnen, die sagen, ach, müssen wir uns damit jetzt beschäftigen, das können wir irgendwie doch abnicken, sitzen wir nicht so lange in den Gremien herum. Und das stimmt natürlich nicht. Dann überlässt man denjenigen das Feld, die dann eine ganz klare Agenda haben. Und die Agenda ist, es verbindlich zu machen, dass alles gegendert wird. Und nicht nur gegendert wird, also gerechte Sprache, die hat ja noch sehr viel mehr zu bieten, was man da alles zu beherzigen hat. Und so kommt das dann letztendlich in irgendwelche Leitlinien hinein. Und klar, könnten die Studenten jetzt klagen, wenn sie Punktabzug bekommen, aber wer macht das denn schon tatsächlich?
Wir kommen jetzt zu einem noch sehr interessanten Punkt, kulturelle Aneignung. In gebotener Kürze, wir haben nicht mehr so viel Zeit. Also das wären Dreadlocks, dass Leute ausgeladen werden, Weiße, weil sie im Musikbereich zur Veranstaltung ausgeladen werden oder auch von Fridays for Future, wenn sie diese weißen Personen mit Dreadlocks kommen. Dann die Übersetzung von Amanda Gorman, das war die Frau, die ihr das Gedicht vorgetragen hat zur Amtseinführung des US-Präsidenten Biden. Als es übersetzt werden sollte, gab es eine Kontroverse, ob das jetzt nur jemand sein darf, der auch schwarz ist. Und so weiter und so weiter. Was ist Ihr Lieblingsbeispiel?
Was ist mein Lieblingsbeispiel? Also, ich meine, die Dreadlocks sind schon, die sind schon sehr imposant und die zeigen auch schon, dass das ein ziemlicher Irrsinn ist. Also kurz und knapp wird reklamiert, Dreadlocks sind schwarze Frisuren, die auf weißen Köpfen nichts zu tun haben. Und wenn Musiker oder Musikerinnen Dreadlocks tragen, weiße Musiker, dann betreiben sie kulturelle Aneignung und am Ende verdienen sie auch noch Geld damit und haben sozusagen schwarze Kultur ausgebeutet. Faktisch muss man sagen, sind Filzfrisuren definitiv nicht schwarze Frisuren, sondern die meisten schwarzen Menschen haben keine Filzfrisuren. Aber viele andere Menschen haben Filzfrisuren. In Indien beispielsweise, Sadhus oder in Europa früher haben ja sehr viele Leute Filzfrisuren gehabt, weil das mit dem Kämmen gar nicht so war und man sich die Haare so gedreht hat. Aber grundsätzlich ist natürlich die Frage, sind Frisuren etwas, auf das man ein Anrecht haben kann, ein kulturelles Anrecht? Und was steht eigentlich dahinter, hinter der Idee, dass kulturell nicht angeeignet werden darf und was darf nicht angeeignet werden? Also ich meine, in Frisuren ist ja im Prinzip was sehr ziemlich Lächerliches. Man wirklich relevant würde es, wenn es heißt, naja, Technik dürfen bloß noch die Menschen verwenden, in deren Land es entwickelt worden ist. Und dann ist man sehr schnell natürlich dabei, dass die ganze Sache kippt. Aber grundsätzlich als Kulturwissenschaftlerin muss ich sagen, es gäbe keine Kultur ohne kulturelle Aneignung. Nicht jeder kleine Clan am Lagerfeuer hat jeweils das Rad jeden Tag neu erfunden, sondern man hat in der Menschheitsgeschichte immer kulturelle Dinge von den Nachbarn angeeignet. Und zwar mit oder ohne Zustimmung dieser anderen. Man hat die danach auch immer wieder verändert. Ja? Man hat die nicht eins zu eins behalten, sondern kulturelle Melange, Hybridität, Veränderung, das ist das, was die Menschheit dazu gebracht hat, was sie jetzt ist. Nämlich, dass sich Kultur überhaupt entwickelt hat. Und jetzt zu sagen, wir frieren das in bestimmten Bereichen ein, ist völlig absurd. Ja, das ist ein völliges Unverständnis dessen, was Kultur eigentlich bedeutet. Und dazu muss man auch sagen, in den meisten Fällen, in denen kulturell angeeignet wird, ist es ein positiver Prozess. Also nur dann, wenn man den Nachbarn aus tiefstem Grunde hasst, dann möchte man von dem ja gar nichts haben. Also das haben wir in der völkischen Ideologie, ja, rechtsradikal völkisch, da ist das bestimmte Dinge, die gehören nur uns, ja, und dann können wir die Linie bis ins Dritte Reich zurückverfolgen, was das tatsächlich für ein Ungeist ist. Aber wenn man jemanden schätzt, dann möchte man etwas davon haben. Und das ist ein Prozess, gerade in einer multikulturellen Welt, in der alles in Bewegung ist, gibt es nichts Besseres als kulturelle Aneignung. Bitte mehr davon. Jeder möge sich doch vom anderen etwas aneignen und wir mögen in Frieden miteinander verschmelzen.
Eine Schlussfrage. Frau Schröter, Sie sind Ethnologin und haben sich mit der Kultur und der Gedankenwelt von Indigenen befasst. Sie kennen also die andere Seite, deren Interessen von woken Gruppen angeblich verteidigt werden. Sagen Sie uns bitte zu dieser anderen Seite noch etwas, zu den Indigenen, und zwar ganz kurz, weil wir leider nicht mehr so viel Zeit haben. 1:30.
Ja, die selbsternannten Sprecher der Indigenen sind ja durch nichts legitimiert. Und in der Regel stellt man fest, wenn man die fragt, haben sie gar nichts dagegen.
Aber die Indigenen, die Sie kennen, die haben doch nichts dagegen.
Die haben überhaupt nichts dagegen. Oder selbst sprachliche Dinge. Also der Begriff des Indianers ist ja bei uns jetzt unter Verdacht. Gehen Sie mal nach Nordamerika. Da sind indigene Institutionen nennen sich American Indian Movement, Museum und so weiter und so fort. Der Begriff wird dort immer noch verwendet und niemand findet etwas Schreckliches dabei. Also das heißt, das, was wir plötzlich als Vogue und gerecht verstehen, das ist unsere eigene Erfindung.
Soweit heute zu einem Kapitel aus dem neuen Buch Global gescheitert. Das Buch hat noch etliche Kapitel, nämlich zu den Themen Ukraine, Afghanistan, Islamismus, Postkolonialismus und Migrationspolitik. Und alle sind so bereichernd. Und ich kann es nur dringend empfehlen. Kluge Analysen erwarten Sie, liebe Leserinnen und Leser. Und das war's für heute. Herzlichen Dank fürs Kommen, Professor Susanne Schröter.
Vielen Dank, dass ich hier sein konnte.
Das Gespräch können Sie nachhören auf der Homepage der Blauen Stunde unter wiesbadener-kulturgespräche.de. Vom Mikrofon verabschiedet sich Jutta Schostak mit Musik. Eric Clapton, Autumn Leaves.